Bevor es mit dem Podcast losgeht, noch ein kleiner Hinweis für alle, die schon immer mal ein Coaching machen wollten. Am 5. Februar startet wieder unser Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice. In 7 Wochen nehmen wir uns gemeinsam Zeit für die Themen Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum. Vielleicht weißt du ja nicht, wo du anfangen sollst mit deiner Veränderung. Vielleicht fühlst du dich im Moment nicht ganz erfüllt oder irgendwie noch nicht am richtigen Platz. Vielleicht hast du dieses Gefühl von, hey, da muss doch noch mehr gehen. All diese Fragen lösen wir zusammen mit unseren Video-Sessions, einem ganz ausführlichen Workbook und Selbstlerneinheiten. Kannst du dich in dieser Zeit mal voll und ganz dir selbst widmen. Alle wichtigen Informationen zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Und das ist ja auch die Hoffnung, die wir mit dem Podcast haben, dass wir eine größere Aufmerksamkeit für diese Themen schaffen. Denn man muss ganz klar sagen, und das erleben wir im Coaching ja wirklich jeden Tag, extrem viele Konflikte im Arbeitsleben sind im Grunde genommen Beziehungskonflikte. Entweder in der Beziehung, die ich zu mir selbst habe, oder in der Beziehung, die ich mit anderen habe.
Hallo und herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Klausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Mein Name ist Jalé Grau und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit dem Expertenteam aus Ranghild Struss und Johann Klausen. Die beiden sind nicht nur die Inhaber von Struss und Klausen Personal Development, sondern beraten auch seit vielen Jahren Menschen dabei, beruflich und privat ihr Potenzial zu entfalten. Wir tauchen in unseren Folgen tief in die Theorie ein und verbinden sie mit Beispielen aus der Berufspraxis, die du auf deine persönliche Situation anpassen kannst. Legen wir los. Manche müssen emotional auf Distanz gehen, wenn alles zu viel wird. Andere suchen umso mehr Nähe, je heikler eine Situation ist. Die einen entscheiden unabhängig, andere brauchen viel, viel Rückversicherung und Bestätigung, bevor sie ins Handeln kommen. Es gibt Personen, die sind offen für Kritik, während andere bei der kleinsten Rückmeldung super empfindlich reagieren. Wir alle werden direkt Personen im Kopf haben, bei denen wir solche Verhaltensweisen bemerkt haben. Dass die Wurzel im individuellen Bindungsstil liegen kann, war mir allerdings nicht klar. Und genau in dieses Thema wollen wir heute mal so richtig tief eintauchen. Wir, das sind Ranghild Struss und Johann Klausen, die sitzen mir wie immer gegenüber. Und ich bin Jalé Grau und ich darf euch als Expertenteam heute zum Thema Bindungsstile befragen. Liebe Ranghild, erzähl uns mal oder unserer Zuhörerschaft da draußen, was sind eigentlich Bindungsstile oder was ist diese Bindungstheorie?
Also wir gehen davon aus, dass die frühen Bindungserfahrungen und so, wie wir interpretieren, wie Beziehungen aufgestellt sind und wie wir uns in Beziehungen fühlen dürfen und können, unseren Bindungsstil festlegen und sich der auch auf Beziehungen im Erwachsenenalter dann auswirkt. Also die Frage dabei ist vor allen Dingen, wie man mit Nähe umgeht und wie sicher man sich in bestimmten Beziehungen fühlt.
Aber wieso Bindung? Weil man hört ja das Wort irgendwie ganz schön oft im Moment, habe ich zumindest das Gefühl. Was heißt also Bindung zu wem?
Also es geht um die frühen Bindungspersonen, zu denen wir eben unsere ersten Beziehungen im Leben aufbauen und dadurch quasi wie so eine Blaupause entwickeln von dem, wie wir glauben, dass Beziehung funktioniert und wie wir uns in Beziehung fühlen. Also es geht eben um die Gestaltung der Verhältnisse mit den frühesten, engsten Bindungspersonen.
Genau, das ist ja ein entwicklungspsychologisches Thema vor allen Dingen. Das heißt, die Kinder kommen ja oft bekanntlich auf die Welt und haben dann eben bestimmte Bedürfnisse und da hat dann das Gegenüber, natürlich zuerst die Mutter in der Regel, aber die Aufgabe eben ein richtiges Bonding herzustellen, also zwischen Attachment und Bonding wäre dann quasi die Kombination, wie das zusammengeht. Und die Kinder haben dann natürlich, wenn sie ganz klein sind und Babys, gibt es eben bestimmte Themen, die ja versorgt werden dürfen und müssen. Und dabei lernen die, wie das Gegenüber eigentlich reagiert. Also wie die nächste Bezugsperson eben, was die für eine Gestik, was die für eine Mimik, das kann man über Spiegelneuronen, kann man das mittlerweile messen, man kann es aber natürlich auch beobachten. Da gibt es große psychologische Forschungsvertreter, die das schon eben lange in bestimmten Experimenten sich anschauen, wie eben quasi die Angebundenheit und eben das Thema der Bindungsfähigkeit von Kleinstkindern bis dann natürlich sich in größeres Alter durchzieht.
Und das Schönste ist natürlich, wenn so eine Bindungsperson konsistent ist in ihrem Verhalten, ne? Wenn sie verfügbar ist, wenn sie auf deine Emotionen, Bedürfnisse und Wünsche reagiert und zwar angemessen. Also wenn sie sehen und erkennen kann, wie du dich fühlst und was du brauchst, das mit dir ins Gespräch bringt und dann eben auch entsprechend mit dir gemeinsam Maßnahmen einleitet, damit deine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden, beziehungsweise dein Schmerz gelindert wird, ne? Also du erfährst Trost und Unterstützung, deine Bezugspersonen bieten dir Hilfe an und sind auch total gut in der Lage auszuhalten, wenn du autonomer wirst. Und gleichzeitig können sie dich auch mit Nähe versorgen und in der Nähe auch bleiben. Ne? Also wenn man jetzt mal überlegt, du gehst irgendwie mit deinen Kindern spazieren und die treffen das Nachbarkind und sagen, oh Mami, kann ich hier im Garten bleiben? Dann würde das eben Autonomie unterstützen, wenn deine Mutter sagt, na klar, und wenn du keine Lust mehr hast, dann kommst du wieder nach Hause, oder wenn du abgeholt werden möchtest, dann sagst du mir Bescheid. Das Gleiche als Situation könnte ja auch auf ein ganz anderes emotionales Reaktionsmuster stoßen, ne? Dass die Mutter vielleicht sagt, na gut, also wenn du jetzt hier bleiben willst, dann komm mir aber auch nicht auf die Idee, wieder früher nach Hause kommen zu wollen, dann hole ich dich um 20 Uhr frühestens ab oder so, ne? Also da würde ich dann vielleicht als Kind jetzt im sehr übertriebenen Maße die Erfahrung machen, dass es vielleicht nicht ganz okay ist, für mich autonom zu sein, weil ich Mixed Messages kriege, ne? Oder die Mutter ist vielleicht selbst irgendwie ängstlich und sagt, oh nein, aber dann bin ich doch gar nicht bei dir und alleine kannst du doch nicht sein, komm lieber wieder mit zu mir nach Hause. Auch dann habe ich irgendwie vielleicht so ein bisschen ein Misstrauen, was die Reaktion angeht, was das Vertrauen in meine Fähigkeiten angeht, ne? Also am schönsten wäre es natürlich, wenn es eben diese Konsistenz im Verhalten, die Möglichkeit für Nähe und für Distanz gibt und die Unterstützung, Trost, Hilfe und gleichzeitig aber auch Ermutigung ins Leben zu gehen.
Eigentlich, dass man sich genau richtig im richtigen Maß versorgt fühlt, dann wäre das eigentlich ideal. Ich finde, das ist immer ein schönes Wort.
Das klingt so leicht, wenn ihr das erzählt.
Dann, ich wollte auch gerade ein wenig Ruhe reinbringen, weil es natürlich auch häufig einen irren Druck macht, wenn man das hört. Und das ist vielleicht auch nochmal schon mal wichtig, dass es jetzt hier keinen Druck erzeugen soll, sondern einfach erstmal sensibilisiert. Und wir versuchen zu beschreiben, was es eben für Bindungsstile gibt, was es für Bindungsmuster gibt, wie die sich zeigen können, sowohl privat als auch logischerweise im Arbeitskontext und wie man die dann auch noch im höheren Alter auch anpassend verändern, entwickeln kann.
Rangelt war ja jetzt schon bei größeren Kindern, die ein Bedürfnis nach Autonomie zeigen, aber du, Johann, warst ja noch quasi kurz nach der Geburt.
Ich fang ganz früh an.
Deshalb,
ja.
Da muss ich noch mal einmal zurückgehen. Ich habe nur gerade dran gedacht, jetzt ist das ja so, dass einem so richtig die nackten Babys auf den Körper gelegt werden und das ist ja dann Attachment. Und jetzt bei unseren Eltern wahrscheinlich, kann ich da verallgemeinern, da wurden die Babys eher irgendwie in einen anderen Raum gelegt und von der Krankenschwester dann versorgt oder vielleicht maximal zum Stillen gebracht oder so. Das war ja ganz anders. Also kannst du da irgendwie was zu sagen oder geht das jetzt zu sehr in die frühkindliche?
Nee, also erstmal kann man natürlich beobachten, dass sich das in der Kultur total verändert hat und auch gleichzeitig, glaube ich, die Forschung dazu verändert hat und eben aber auch das Bild, was ein Kind oder ein Baby braucht. Und ich glaube, wenn da wahrscheinlich die Ernährung hergestellt war, dann wurde vermutlich noch gar nicht richtig darauf geachtet, dass jetzt wer die Beziehungs- oder die Bindungsperson ist.
Das müsste ja mit der ganzen Generation was gemacht haben, oder? In der eigenen Bindung.
Also ich will mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber also A, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir zum Einstieg noch einmal festhalten, dass es hier nie um Kausalität geht und nie um, also Monokausalität. Das heißt, weil es früher meinetwegen ich 2 Wochen im Krankenhaus noch in einem Brutkasten war, bin ich XYZ. Das würden wir sagen, kann dazu führen, muss aber nicht. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich eine ganze Generation dadurch geprägt wurde, aber in Zügen ist es natürlich so, wie wird über Emotionen geredet, wie werden Dinge verarbeitet, wie werden Dinge transgenerational weitergegeben. Und das sind ja alles Bindungsthemen. Und das, würde ich sagen, kann man in der deutschen Kultur mit Sicherheit spüren, dass da vielleicht die nicht immer nur gut angebunden sich fühlt, weil das eine, man könnte sagen, ja auch ja wirklich übergreifende Ängstlichkeit beziehungsweise eine Skepsis auch häufig gibt, eine Angst. Und wenn man das ja schon so merkt, jetzt auch wie wir mit Zukunftsthemen umgehen, wir holen jetzt ein bisschen aus, aber dann merkt man natürlich, dass da eher eine Sorge stattfindet. Wir sind nicht besonders progressiv, wir sagen nicht Zukunft, hey. Und da würde man denken, okay, vielleicht wurde uns als gesamte Kultur nicht unbedingt immer beigebracht, dass wir das alleine entwickeln können.
Vielleicht falls euch da draußen diese Themen besonders interessieren, ne, wir schweifen ja immer so ein bisschen ab, weil wir es einfach so total cool und spannend finden und diese Themen ja auch so wahnsinnig groß sind. Ich habe hier ein riesen Pamphlet vor mir liegen und Rangelt hat wahnsinnig viel ganz kleine Schrift auf einem Zettel mit sehr vielen Markierungen. Also wenn ihr irgendwo tiefer einsteigen wollt, bitte zögert nicht, schreibt uns auf allen Kanälen. Wir finden das natürlich super spannend, wo ihr tiefer eintauchen wollt und dann nehmen wir da wahnsinnig gerne Rücksicht drauf. Also bitte fühlt euch eingeladen, euch zu melden. Zurück zur Bindung, Ranghild. Also dieses Kind erfährt jetzt eben etwas von den Eltern und wie kann man darauf reagieren? Also es gibt ja, das darf ich glaube ich vorwegnehmen, es gibt ja unterschiedliche Bindungsstile. Führe uns da doch mal ein.
Für die Zuhörenden haben wir uns überlegt, das vielleicht mal so in zwei Achsen aufzuteilen, weil man sich da, glaube ich, selbst dann ganz gut einordnen kann. Und zwar geht das auch zurück auf ein Buch von Levine, das heißt Attached. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Und wenn man sich überlegt, okay, wie wohl fühle ich mich eigentlich mit Nähe? Also bin ich eher jemand, der Nähe gut erleben kann oder vermeide ich eher Nähe, wenn es zu emotional wird? Das ist die eine Achse. Und die andere Achse, wie sicher fühle ich mich in der Beziehung selbst? Also bin ich eher sorgenvoll, dass man mich wirklich mag oder bin ich auf ganz viel Unterstützung angewiesen? Habe ich vielleicht immer mal wieder so innerlich den Gedanken, dass ich verlassen oder abgelehnt werden könnte, dann bin ich eher ängstlich in der Beziehung. Und wenn ich mir aber denke, ach nö, wieso, also bis jetzt habe ich eigentlich erlebt, dass auf Beziehungen Verlass ist und wenn es mal nicht so gut läuft, dann vertraue ich auch meinen eigenen Fähigkeiten, diese Beziehung zu gestalten, dann habe ich in der Beziehung wenig Angst. Ne? Und wenn ich nun wenig Angst habe und Nähe auch gut erleben kann und auch gerne erlebe und mich darin wohlfühle, dann bin ich sozusagen sicher gebunden. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass ich mich in Beziehungen gut aufgehoben fühle, dass ich Beziehungen gut gestalten kann, dass andere mir helfen, wenn ich nicht weiter weiß, dass ich mich verlassen kann, dass ich aber auch Hilfe anbieten kann. Ich kann sowohl Nähe als auch Distanz gut zulassen. Also ich bin einfach irgendwie so wohlig in dem Verhältnis zu anderen Menschen und befürchte gar nicht, dass das jetzt irgendwie so groß schief gehen kann, weil ich auch ein Selbstvertrauen habe, was da sagt, hey, selbst wenn mal irgendwas nicht nach meinem Gusto läuft in der Beziehung, dann habe ich ja die inneren Fähigkeiten, sie auch zu gestalten, weil ich mir Ausdruck verleihen kann, weil ich meine Bedürfnisse kenne und weil ich auch generell davon ausgehe, dass der andere mir erstmal gut gesonnen ist.
Korrigiere mich bitte sofort, wenn das jetzt an meiner persönlichen Bubble liegt, aber als ich das alles so gelesen habe und sonst denke ich ja ganz oft bei Themen, die ich vorbereite, so, oh, das habe ich auch oder ja, das kenne ich auch von mir, bei der Vorbereitung zu den Bindungsstilen, da war ich irgendwie so sicher, dass ich sicher gebunden bin und auch bei dem drüber nachdenken jetzt um mein Umfeld und das heißt ja nicht, dass man nicht irgendwie tausend andere Themen haben kann, aber ich habe irgendwie, bin so kurz mein Umfeld durchgegangen und dachte auch, also da sind alle sicher gebunden. Kann das sein oder? Also wie kann man sagen, ist das so ungefähr, also ist das eher normal, dass die Menschen sicher gebunden sind oder könnt ihr das mal kurz ein bisschen einordnen?
Ja, also das ist für dich doch erstmal was ganz Schönes und dazu gibt es zum Beispiel, dass wenn man sicher gebunden ist, macht man sich logischerweise um das andere gar nicht so viele Gedanken. Das ist ja auch irgendwie total glücklich, weil man dann geht man gar nicht davon aus unbedingt, weil durch die eigene Brille sagt man ja, hey, ich bin sicher gebunden, du bist sicher gebunden, also gehen wir zusammen quasi eine sichere Verbindung ein. Deswegen stellt sich dann häufig ja nicht so die Frage, weil man dadurch ja kein, also meistens zumindest kein Leid erfährt oder ähnliches. Wenn man jetzt eher unsicher gebunden ist, dann hat man natürlich ständig dieses Thema, mit wem bin ich nah, mit wem bin ich fern, wer mag mich vielleicht nicht. Also ganz viele Themen, wo wir gleich noch reinschauen. Insofern würde ich erstmal statistisch sagen, dass es in deinem Umfeld nicht sein könnte, dass alle sicher gebunden sind, weil man so sagt, wahrscheinlich 40-50%
so eine Zahl wollte
sind ungefähr
ich mal haben.
Sicher gebunden. Aber das ist natürlich, bezieht sich auf den westlichen kulturellen Kreis und ist, glaube ich, auch nicht immer ganz tagesaktuell. Aber wenn wir davon ausgehen und man sagt eben, dass nochmal so 20-25% eher sogenannt vermeidend gebunden, vermeidend ängstlich sind und dann noch unsicher gibt es noch
Ambivalent.
Also vermeidend und ängstlich, so haben wir es heute aufgezählt. Vermeidend und ängstlich sind eben unsicher gebunden. Jetzt siehst du, hast du mich hier schon in die Bredouille gebracht, dass ich mir der Bindung hier erstmal wieder mich versichern muss, weil es logischerweise darum geht, dass wir ja hier ein Grundkonzept haben, dass wir das immer genau einfach auch einen richtigen Überblick geben, wo kommt was her und wo wollen wir eigentlich heute hinkommen. Also wenn du sicher gebunden bist, ist das sensationell, ganz schön und geht natürlich nicht jedem so. Und darüber würden wir jetzt mal einsteigen. Ich gucke nämlich hier gerade auf ein Buch, das heißt Bindungen, das Gefüge psychischer Sicherheit. Und vielleicht kommen wir damit auch wieder genau in diesen Flow, weil es geht eben um nichts Geringeres als Sicherheit. Und das heißt, wenn man sich sicher gebunden fühlt, da hat man logischerweise kein Unsicherheitsempfinden, außer vielleicht wirklich, es passiert was Schlimmes, dann kann natürlich jeder auch mal unsicher reagieren.
Obwohl das ja nicht so schwarz-weiß ist, ne? Also vielleicht habe ich da auch was falsch gelesen, aber es geht ja nur so grundsätzlich darum, natürlich bin ich auch unsicher, aber so grundsätzlich finde ich, genau. Also ja, ja.
Wir
also
haben ja jetzt noch um die Haupttendenz Ziele. Und das ist nur wichtig, dass bei den anderen, das sind ja, und die fühlen sich generell ja eher unsicher und es geht eben um das Thema psychischer Sicherheit und so ist es ja auch aus der Kindheit logischerweise entstanden.
Und du hast auf jeden Fall eine positive Sicht auf dich und andere. Und das muss aber auch nicht in allen Beziehungen so sein, die du pflegst. Also es gibt ja vielleicht manchmal auch Beziehungen, da gibt es ein Hierarchiegefälle oder da gibt es irgendwie eine kleine Konkurrenz oder da gibt es eine gemeinsame Vergangenheit, die auf was Bestimmtes noch zurückweist. Also es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel in bestimmten Verhältnissen trotzdem manchmal das Gefühl hast, irgendwie übersehen zu werden oder nicht genug anerkannt zu sein oder so, ne? Also es sind Tendenzen, aber es kann ja jeder für sich mal so ein bisschen überlegen, okay, wie drückt sich eigentlich meine Unsicherheit in Beziehungen aus? Also ich würde zum Beispiel von mir sagen, dass ich tendenziell wahrscheinlich auch eher in die sichere Bindungsrichtung gehe, aber ich habe auf jeden Fall vermeidende Tendenzen. Also vermeidende Tendenzen bedeutet, dass man zwar keine Angst in Beziehungen hat, verlassen zu werden oder übersehen zu werden oder nicht anerkannt zu werden oder in seinen Bedürfnissen nicht berücksichtigt zu werden. Aber vermeidend bedeutet, dass man manchmal vielleicht Nähe eher vermeidet, wenn es zu emotional wird oder zu viel vielleicht emotionale Forderungen an einen gestellt werden. Ne? Und das ist der sogenannte vermeidende Bindungstyp, also im Extrem. Es hilft ja schon, das einmal so im Extrem aufzuführen. Da gebe ich Johann total recht, um mal die Tendenzen für sich selbst irgendwie so festzustellen. Und der vermeidende Bindungstyp hat eigentlich meistens diese Unsicherheit eben erlebt in der frühen Kindheit, weil die Bezugsperson emotional eher unzugänglich war. Also weil man gar nicht so richtig das Gefühl hatte von dieser wirklich Nähe, dass man die ansprechen konnte, dass die wirklich präsent waren in ihrer eigenen Emotionalität. Das führt häufig in diesen Geschichten von vermeidend gebundenen Menschen dazu, dass sie eher sich distanzieren und in die Selbstregulation gehen. Also, dass sie eher viel Verantwortung und zwar auch sehr früh übernehmen, nämlich gar nicht in dieser Bindung bleiben, wenn es um die Bedürfnisse des alltäglichen Lebens geht, sondern dass die sich so ein bisschen distanzieren und sich quasi so um sich selbst kümmern.
Hast du da mal ein Beispiel, wie ein Kind so sein könnte und wie man das dann als Erwachsener feststellt?
Total. Also ich kann das ganz klar von mir selbst so sagen. Ich bin ja die Älteste von 3 Kindern und wir sind sehr nah aneinander auf die Welt gekommen. Und da waren natürlich dann immer 2 kleinere, um die man sich irgendwie kümmern musste. Und die Ressourcen sind ja auch irgendwie begrenzt. Das heißt, man muss sie dann verteilen. Und ich glaube, dass ich da früh die Erfahrung gemacht habe, in meiner Interpretation, ne, meine Eltern würden das vielleicht ganz anders sehen, aber in meiner Interpretation, dass ich so dachte, oh, die Bedürfnisse der anderen stehen irgendwie über meinen Bedürfnissen. Okay, ich will jetzt hier vielleicht auch keinem zur Last fallen. Oder es hat mir auch so genervt, dass ich dachte, ne, ihr könnt mich mal, ich mache das jetzt alleine. Also bin ich sozusagen in diesem eigenen Bedürfnis gar nicht an den anderen herangetreten, um über Nähe, um mein Bedürfnis gekümmert, sich zu wissen, sondern ich habe das dann so ein bisschen in meine eigene Hand genommen. Das heißt nicht, dass ich mich in den Beziehungen unsicher gefühlt habe. Also ich hatte keine Angst in der Beziehung an sich, aber ich habe eben für mich die, sagen wir mal, Schlussfolgerung gezogen, dass wenn ich emotionale Hilfe brauche, ich mich vielleicht besser auf mich selbst verlassen kann. Ne? Und das merke ich auf jeden Fall im Erwachsenenalter auch, dass wenn es irgendwie mit meinem Gegenüber zu bedürftig wird oder auch in der Führung merke ich das, ne? Wenn zu viel Nähe und Emotionalität verlangt wird, dann habe ich eher eine Vermeidungstendenz, also würde mich eher zurückziehen. Das zu wissen, ist ja gut, weil man dann dagegen quasi anarbeiten kann. Aber ich merke schon, dass ich dann lieber auch Autonomie pflege und auch Leute dazu anhalte, vielleicht selber selbstständig und eigenständig zu arbeiten, um gar nicht so viel Überschneidungspunkte ständig zu haben.
Genau, und dann um auf Frage jetzt Beispiel mit diesen vier Feldern, wäre das jetzt eher eben Low Anxiety, also wenig Angst, ne? Und gleichzeitig aber eben High Avoidance, also viel Vermeidung. Wenn man es eben jetzt in das Vermeiden der Extremen nimmt, berangelt eben eher sicher gebunden mit Tendenzen dazu.
Ich finde dein Beispiel mit den Ältesten von drei Kindern total super. Wenn wir das jetzt nochmal aufgreifen, das wird ja auch bei anderen so sein. Was hätten denn jetzt deine Eltern tun können? Also wir nehmen die jetzt mal als ganz abstrakte Person beispielhaft, damit du nicht diese vermeidende Tendenz entwickelst.
Also es geht in der Bindung ja ganz stark darum, dass man die Bedürfnisse des Kindes wahrnimmt, die Emotionen spiegelt, um ihm eben auch überhaupt mal so ein Verständnis dafür zu vermitteln, dass die Bedürfnisse berechtigt sind und dass es eben in der Beziehung auch Menschen gibt, die sich denen dann widmen und sich gemeinsam mit dir darum kümmern, um dich auf der einen Seite eben, wie Johann schon sagte, zu schützen und zu nähren und auf der anderen Seite dich darauf vorzubereiten, auch in die Autonomie gehen zu können und zwar gesund, ne? Also vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Wir reden ja jetzt wirklich von sehr frühen Bindungserfahrungen, wo es vielleicht noch gar nicht unbedingt darum geht, dass die Autonomie so stark gefördert werden müsste. Ich möchte aber auch davor warnen, dass jetzt alle zuhörenden Eltern irgendwie denken, oh, Schock, schwere Not, was mache ich da überhaupt mit meinen Kindern und so, weil ich persönlich der Meinung bin, dass das ja auch immer auf einen bestimmten Nährboden fällt. Ne? Also es gibt ja bestimmte charakterliche Eigenschaften, das wissen wir aus der Forschung, mit denen du bereits auf die Welt kommst. Das heißt, es gibt ja vielleicht Menschen, die insgesamt ein bisschen sicherer in sich sind und die würden dann vielleicht auch die entsprechenden Reaktionen der Eltern gar nicht so interpretieren, dass sie jetzt nicht aufgehoben wären oder dass ich nicht gekümmert würde oder so. Ne? Und dann gibt es eben Menschen, die per se mit mehr Sorgenvollsein, mit einer anderen Veranlagung auf die Welt kommen und diese Erfahrungen dann dementsprechend anders verarbeiten. Das Wichtige ist aber, und das hat Johann ja auch gerade gesagt, du kannst ja, wenn du deinen Bindungsstil erkennst, auch wirklich damit arbeiten, ne? Und dir selbst auch mal klar machen, hey, also was erwarte ich denn von anderen in Bezug auf Bindung und wenn ich mir meine eigenen Werte anschaue, was erwarte ich auch von mir selbst? Ne?
Das ist ein dynamisches Modell. Ne? Du kannst in diesen vier Feldern dich bewegen.
Und genau, wir würden, glaube ich, lieber eher auf drei eingehen, weil das eine ist jetzt im Arbeitskontext, würde ich sagen, zu kompliziert. Wenn man sehr viel Angst hat und die Beziehung vermeidet, dann ist es einfach mal so und mal so, ne? Dann ist es einfach erratisches Verhalten. Aber was ich sagen wollte.
Mal den Namen, nur damit wir es komplett haben.
Das wäre der desorganisierte Bindungsstil. Also wir gehen jetzt ein auf den sicheren, auf den unsicher vermeidenden und auf den unsicher ängstlichen. Okay. Und wir nennen die sicher, vermeidend und ängstlich. Und was ich sagen wollte zu den Auswirkungen auf das Erwachsenenleben, das ist ja etwas, was du vielleicht auf deiner Bewusstseinsebene auch gar nicht unbedingt möchtest. Ne? Also ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn meine vermeidenden Tendenzen einschlagen, dann könnte man mir vielleicht auch mangelnde Empathie mal vorwerfen oder mangelndes Interesse für die persönlichen Belange der Teammitglieder oder so. Und ein Teil davon ist sicher berechtigt, weil natürlich dieses Distantsein diesen Eindruck der vielleicht Kühle oder des Desinteresses weckt. Dem ist gar nicht unbedingt so. Und deshalb möchte ich, weil meine Werte ja sind, dass ich gute Beziehungen pflegen möchte, daran arbeiten, dann in dem Moment, wo mir alles zu viel wird oder wo ich vielleicht mal genervt bin und dann eher denke, boah, ich brauche eine Pause und Rückzug, dann vielleicht trotzdem in der Kommunikation zu bleiben und trotzdem regelmäßige Check-ins mit den entsprechenden Mitarbeitenden zu haben und trotzdem eine Kommunikation zu wählen, die eben dem anderen zeigt, hey, ich bin nicht weg, ich bin nicht irgendwie jetzt desinteressiert, sondern ich muss einfach meine eigenen Energien wieder aufladen.
Ich kann da ja auch nur aus dem Nähkästchen was hinzufügen als Mitarbeitende hier. Genau, ich glaube, eine Ich-Botschaft, ne, damit gar nicht so viel Spielraum entsteht, dass man sehr viel auf sich bezieht oder interpretiert und das dann am Ende völlig auseinandergeht und mit deiner Intention gar nichts zu tun hatte, ne, ist das bestimmt hilfreich.
Genau, und das werden alle Menschen kennen, die vermeidende Tendenzen haben oder sogar wirklich einen vermeidenden Bindungsstil, also eher auf Distanz ausgerichtet sind und Nähe vermeiden, aber jetzt in Beziehungen selbst kein Problem haben, wenn es ihnen gut geht. Dass es vielleicht manchmal so eine emotionale Unausgeglichenheit gibt oder dass es einfach auch oft zu Missverständnissen in der Kommunikation kommt, weil andere Menschen sich emotional nicht genug abgeholt fühlen, ne? Und das ist, und dafür möchte ich wirklich noch einmal sensibilisieren, ja von niemandem böse gemeint. Und ich glaube, deshalb schauen wir uns das auch heute an, einmal zu gucken, wie werde ich denn automatisch gesteuert, dadurch, dass ich halt ein bestimmtes Bindungsverhalten gelernt habe und wie kann ich vielleicht darauf einwirken, dass ich Beziehungen noch ein bisschen fruchtvoller gestalten kann.
Genau, es sind ja wirklich unbewusste, entwickelte Stile, also deswegen ja Attachment Style. Und Amir Levine oder Levine, den du genannt hast, der hat das quasi so ein bisschen aus der entwicklungspsychologischen Forschungsecke, wo es ja meistens dann nicht so zugänglich ist für die Allgemeinheit, hat er das quasi übersetzt in diesem Buch Attached unter anderem. Es gibt natürlich auch noch andere Bücher, und da hat er das quasi so ein bisschen lebendiger in die Welt gebracht, um dann mal so ein Gefühl dafür zu geben, weil eben den meisten ist es gar nicht klar und bewusst, sondern die reagieren dann ja aus einem Muster, aus dem Stil heraus eben. Und wenn man sich alleine einen Raum nimmt, da mal darüber auszutauschen, was ist hier eigentlich gerade vorgefallen? Wie kommt es, dass ich zum Beispiel jemand kommt verspätet nach Hause? Nehmen wir mal eine Partnerschaft, wäre ja ein Klassiker. Der eine sagt, ich bin jetzt verabredet, irgendwie Pokerrunde oder Bar oder was auch immer mit ein paar Freunden und statt irgendwie um 10:30, wie immer, kommt er irgendwie um 12:30 nach Hause. Dann würde natürlich je nach Bindungsstil, würde man da total unterschiedlich darauf reagieren. Also wenn wir die drei einfach mal spielerisch durchdeklinieren, dann würde man sagen, eine Person, die hier im Duett ist sicher gebunden, die würde vielleicht entweder einfach weiter schlafen oder sich freuen, wenn die Person nach Hause kommt und je nach Energielevel fragen, wie war's und war der eine wieder so oder so oder wie hat's dir gefallen oder eben man sagt sich einmal nett und respektvoll hallo und geht dann wieder seiner Wege. Also das wäre vermutlich, da gibt es jetzt noch 1000 Varianten, wie man sicher darauf reagieren könnte. Wenn man eher vermeidend ist, dann ist es vielleicht erstmal so, dass es einem möglicherweise nach vorne hin, also dass der Stil, wie es wirkt, so ist, dass es dem anderen vielleicht egal vorkommt, wie einer nach Hause kommt. Also könnte ja auch sein, dass die Person, die nach Hause kommt, denkt, ich bin jetzt später da, vielleicht fällt es ja auch auf. Ne? So, dann wäre der Vermeidende möglicherweise, also ist mir Latte, wann du zu Hause bist. Oder wenn dann käme, ich muss dir alles erzählen, was wichtig ist in meinem Leben gerade. Und dann wäre vielleicht der Vermeidende eben durch die Emotionalität und durch dieses nicht Überbordende der Distanz vielleicht genervt. Wenn jemand ängstlich ist, könnte es sein, dass wenn der Deal, also für sich selbst der Deal war, die Person kommt um 10:30 nach Hause, würde möglicherweise ab 9:30, wenn nicht sogar schon, wenn derjenige die Haustür verlässt, also durch die Haustür hinausgegangen ist, seitdem darüber nachdenkt, wann der Mensch denn zurückkommt, mit dem man diese Bindung eingegangen hat. Und das
könnt
ist natürlich,
alle mal
das kannst du dir, das kann man sich vorstellen.
So.
Das ist natürlich vielleicht in der nicht Pubertät ist das, geht das vielleicht, ging das noch vielen möglicherweise so, dann wächst man auch noch daraus. Aber das ist wichtig, sich nur klar zu machen, wenn jemand wirklich im Kern einfach diesen Stil entwickelt hat, ängstlich zu sein, dann ist das natürlich ein Drama. Und wenn dann jemand darauf reagieren würde, ist doch nur eine Stunde, dann ist natürlich der Streit vorprogrammiert, auch wenn gleichzeitig das Ängstliche natürlich einen auch total einhängen kann. Also das heißt, dafür würden wir natürlich plädieren, überhaupt eine Austauschplattform herzustellen.
Und bei dem ängstlichen Bindungsstil oder unsicher ängstlich oder ambivalent nennt man den auch, da ist es nämlich so, dass die sehr viel Angst in der Beziehung haben und viel Nähe suchen. Das heißt, sie sind eben ganz nah am anderen, brauchen ganz viel Bestätigung, Rückversicherung, ganz viel gemeinsame Zeit, weil die Nähe gesucht wird als Mittel, um diese Unsicherheit quasi zu überwinden. Ne? Und das ist meistens zurückzuführen, also jetzt auch noch einmal sehr drastisch formuliert, dass die Bezugsperson in den frühesten Bindungserlebnissen als nicht wirklich konsistent wahrgenommen wurde. Das heißt, mal hat sie auf die Bedürfnisse reagiert und war total lieb und voll kümmernd und mal eben aber auch super kühl und abweisend und hat gar nicht irgendwie darauf reagiert. Das heißt, es gab eigentlich immer eine Unsicherheit daraufhin, wie verlässlich das Gegenüber ist. Das heißt, man war quasi nie sich im Klaren darüber, mit welcher Reaktion zu rechnen war. Und das ist ja eine fundamentale Unsicherheit, die immer in Anspannung ist. Und das überträgt sich eben dann auch auf das Erwachsenenleben. Das heißt, wirklich unsicher gebundene Menschen, die haben so große Angst, abgelehnt zu werden, dass sie Nähe brauchen und immer wieder Bestätigung, um sich überhaupt in irgendeiner Weise dieser Beziehung rückversichern zu können. Und im Arbeitskontext fällt das dann natürlich dadurch auf, dass sie vielleicht nicht so schnell oder eigenständig oder gut Entscheidungen fällen können oder dass sie auch ganz schnell Unsicherheiten darüber entwickeln, ob sie denn auch richtig wahrgenommen werden von den Vorgesetzten oder dass sie dann schnell eifersüchtig werden auf Teammitglieder zum Beispiel, wenn die von der vorgesetzten Person gelobt werden. Also da ist eben dieses fundamentale Zweifeln im Innen, wie sicher, wie angesehen, wie gewollt und wie unterstützt man in zwischenmenschlichen Beziehungen überhaupt ist.
Habt ihr auch schon erlebt, dass Führungskräfte, die unsicher gebunden sind, hier sind? Also wie äußert sich das da? Weil irgendwie sind die ja zur Führungskraft geworden.
Aber das widerspricht sich ja gar nicht. Also es ist ja auch ein totaler Vorteil damit verbunden, unsicher gebunden zu sein im ängstlichen Sinne, weil man natürlich sehr sensibel ist für die Bedürfnisse und Belange von anderen Menschen. Man kann ganz feinfühlig wahrnehmen, was andere vielleicht brauchen, welches Lob, welche Unterstützung, welches Feedback, welche Rückmeldung. Also häufig sind es auch total gute Führungskräfte, wenn es um die Teamdynamiken geht, wenn es um die Kommunikation geht, weil die sich natürlich auch Zeit für ihre Mitarbeitenden nehmen. Dadurch, dass sie sich ja selber in die Lage hineinversetzen können, wie das ist, wenn man eben diese Rückmeldung braucht. Also es geht überhaupt gar nicht darum, jetzt zu sagen, dass bestimmte Bindungsstile schlecht führen können oder so gar nicht. Natürlich ist es schon so, dass der sicher gebundene Mensch sich selbst am wenigsten Kopf macht. Ne? Aber das heißt auch nicht, dass der dann immer sensibel ist für die Bedürfnisse von anderen. Ne? So, dem muss man auch sagen, hey, ich brauche jetzt Hilfe. Da muss man auch seine Bedürfnisse ausdrücken. Von daher gibt es auf jeden Fall ganz häufig sogar Führungskräfte, die unsicher gebunden sind im Sinne des Ängstlichseins und die dann irgendwann einfach auch an so eine Erschöpfungsgrenze kommen, ne? Weil sie einfach so viele Belange unterschiedlicher Teammitglieder immer versuchen mitzudenken, weil es ihnen vielleicht manchmal auch schwerfällt, in Krisenzeiten eigenständig und selbstsicher Entscheidungen zu treffen, ohne da immer eine konkrete Rückmeldung von anderen zu bekommen.
Super spannend. Und was machen wir dann? Also vielleicht könnt ihr noch da noch, bleiben wir mal beim ängstlichen Bindungstypen. Wenn die jetzt hier als Führungskraft reinkommen und sagen, boah, ich bin fix und alle, wie können wir da helfen?
Also ich glaube, dass dann in diesem geschützten Rahmen entsteht ja überhaupt erstmal das Bewusstsein dafür, dass diese Angst besteht. Und dann würden wir natürlich schauen, wie geht die Person damit um. Und bei dem Ängstlichen ist es ja dann so, dass das, also das ist ja einfach ein Urschmerz aus der Kindheit und dementsprechend wäre es dann ja wichtig, auch herauszukristallisieren oder eben aus irgendwie mal richtig klar zu machen, dass man jetzt ja erwachsen ist und ganz andere Mechanismen, Muster, Ressourcen hätte bereits. Und wie kann man dann mit mehr Bewusstsein damit umgehen?
Aber wenn jetzt und man hier gerade zuhört und denkt, boah, ich würde super gerne meinen Bindungsstil kennen und dann hier in die Beratung kommt oder bei IWIC, unserem Online-Coaching-Format mitmacht, da kann man sich übrigens gerade wieder anmelden, also los geht's. Erfährt man dann seinen Bindungsstil?
Man kann das gemeinsam erarbeiten über Biografiearbeit und man kann es aber auch dadurch rückwirkend erarbeiten, indem man sich mal anschaut, was sind denn eigentlich die Unsicherheiten, die ich auch im Jobkontext in Beziehungen habe. Denn wir gehen ja davon aus, dass dein Bindungsstil eben deine Beziehungsgestaltung insgesamt beeinflusst und damit natürlich auch deine Beziehungsgestaltung im Job. Und im Negativ neigt der ängstliche Bindungstyp dazu, vielleicht überversorgend zu sein. also zu reaktiv auf emotionale Bedürfnisse der Mitarbeitenden zu reagieren und sich darüber so ein bisschen zu verlieren und einfach auch Kraft zu verlieren und sich nicht mehr gut auf die Unternehmensziele kommunizieren zu können. Und weil die so unsicher sind, kommt es auch manchmal dazu, dass sie zum Micromanagement neigen. Also dass sie eben über das ganz enge und strenge Führen und Kontrollieren sich versuchen, die Sicherheit aus der Jobbeziehung zu holen, die sie eben brauchen, wenn es dann auch darum geht, wiederum ihrem oder ihrer Vorgesetzten quasi Bericht zu erstatten, ne? Oder bestimmte Ergebnisse zu produzieren. Das heißt, es kann über die derzeitigen Schmerzen in Beziehungen und die Folgen davon eigentlich ganz gut gelingen, gemeinsam eben mit dieser Biografiearbeit, also wirklich mal zurückzugehen und zu fragen, okay, wie war das eigentlich für mich als Kind, sehr gut möglich sein, den eigenen Bindungsstil zu erkennen und dann, und das finde ich ja vor allen Dingen das Entscheidende, sich auch zu überlegen, hey, wenn ich das in mir erkenne und wenn ich verstehe, okay, sagen wir mal, ich bin ängstlich, meine Vorgesetzte hat eher vermeidende Tendenzen, dann ist die Dynamik ja per se schon kompliziert, weil ich als Mitarbeitende vielleicht ständig Rückmeldung, Anerkennung, Bestätigung, Fürsprache brauche. Und wenn ich das aber tue und mit diesem emotionalen Bedürfnis an meine eher vermeidende Führungskraft herantrete, dann ist die gestresst. Das wirkt auf die wie, ich werde hier irgendwie eingemeindet, einbezogen, verpflichtet, man will was von mir, ständig muss ich irgendwas geben, was ich gar nicht geben will. Ich will eigentlich viel mehr Ruhe, Distanz, ich möchte, dass du eigenständig arbeitest. Du bist ja meine Mitarbeitende, damit du die Dinge erledigst. Ne? So. Und wenn die Menschen das nicht wissen, dann ist natürlich total schwer, dieses unbewusste Muster zu durchbrechen. Wenn man es aber weiß, dann kann man ja durch einfache Maßnahmen, wie die eher ängstliche Mitarbeitende sagt, hey, ich brauche in so und so regelmäßigen Abständen mit dir ein Feedbackgespräch, damit ich in der Zwischenzeit sicher weiß, on track zu sein. Die Führungskraft kann vielleicht sagen, hey, für mich ist es wichtig, dass wir neben den Check-in-Terminen im agilen Management für unser Projekt vereinbaren, dass du selbstständig arbeitest. Nur wenn du wirklich nicht weiter weißt, wende dich an mich. Ansonsten habe ich das Vertrauen, dass es irgendwie gut läuft. Ja, also man kann ja so verschiedene Methoden und Maßnahmen entwickeln, wie man sich vielleicht in der Mitte trifft, sodass kein Bedürfnis verletzt wird. Und da könnte es zum Beispiel für die vermeidende Führungskraft auch total spannend sein, einfach in jedem Meeting erstmal zu fragen, hey, wie geht's dir denn im Moment? Ne? Also vielleicht auch eine eigene emotionale Selbstaussage zu machen, ne? Zu sagen, hey, oh, ich bin irgendwie froh, dass ich es zu diesem Meeting geschafft habe. Ich musste heute Morgen vor der Arbeit schon das und das und das machen, weil das einfach Nähe erzeugt und Verbindlichkeit schafft und Vertrauen schafft.
Ich finde, das klingt alles total plausibel. Ich frage mich nur, wie realistisch ist das? Weil dann müssten ja alle Menschen ihren Bindungsstil kennen, sich total bewusst sein über ihre Muster, beobachten.
Also ich stelle mir jetzt vor,
ich bin auch gerade ganz irritiert,
in so einer Branche
weil das
oder
ist
in
ja
einem
hier
Job.
Unser Lebensthema, unsere Passion,
aber
unser
ich,
Herz.
Euch mal
es
so,
geht darum, dass ja, die Menschen sich alles bewusster
aber
machen.
Aber in so Branchen, wo es darum geht, zack,
total,
zack, schnell
total.
Ergebnisse.
Wir können gleich mal darauf gucken, dass es natürlich Enge gibt aufgrund von Unternehmenskulturen. Natürlich kann man auch nicht alles parallel im Kopf haben. Das Bewusstsein soll ja erstmal dahin gehen zu gucken, wo von wo aus starte ich. Und selbst wenn man sicher ist, sich einmal davon gehört zu haben, dass es möglicherweise Menschen gibt, die in Beziehung und sei es noch so professionell ihren gelernten Bindungsstil quasi von früher mit reinbringen und damit natürlich immer als eine ganz andere Person da sitzen, als jemand, der vielleicht sicher gebunden ist und denkt, hey, wir können ja alle hier unsere Meinung äußern und dann haben wir einen richtig schönen Austausch und danach noch diskutieren wir heftig, dann ist das vielleicht für jemand, der eher ängstlich gebunden wäre, super herausfordernd.
Aber ich finde das natürlich einen wichtigen Einwand. Wir machen ja diesen Podcast auch, also die Menschen, die jetzt zuhören, können den ja vielleicht dann auch mal anderen aus anderen Branchen weiterempfehlen, um eben um auf diese Themen aufmerksam zu machen, weil man kann nur steuern, was einem bewusst ist. Und ich glaube, und das ist ja auch die Hoffnung, die wir mit dem Podcast haben, dass wir eine größere Aufmerksamkeit für diese Themen schaffen. Denn man muss ganz klar sagen, und das erleben wir im Coaching ja wirklich jeden Tag, extrem viele Konflikte im Arbeitsleben sind im Grunde genommen Beziehungskonflikte.
Ja,
entweder in der Beziehung, die ich zu mir selbst habe, oder in der Beziehung, die ich mit anderen habe.
Sind nicht alle Konflikte?
Ja, ich will jetzt, also vielleicht gibt's auch mal sachliche Auseinandersetzungen, ja, okay. Aber ein wahnsinnig großer Teil sind Beziehungskonflikte, erstens. Zweitens aber, und das macht die Notwendigkeit deutlicher, wird es, je mehr wir digital voranschreiten, je mehr wir hybrid und remote arbeiten, je mehr von AI übernommen wird, umso wichtiger, die Beziehungskompetenzen auszubilden, weiterzubilden, anzuwenden. Denn das werden die Funktionen sein, die AI in Zukunft nicht so schnell übernehmen kann. Und deshalb finde ich das eben gut von uns, muss ich mal ganz selbstlobend sagen, dass wir diesen Podcast machen, um auf diese Themen hinzuweisen, um jetzt hoffentlich euch Hörenden kleine Inspirationen dafür zu geben, mal zu überlegen, wie drückt sich bei mir Unsicherheit in Beziehungen aus? Wann werde ich eigentlich richtig unruhig in Beziehungen? Wann erlebe ich Angst? Wann möchte ich Enge? Wann empfinde ich Nähe als Enge? Wann möchte ich Nähe vermeiden? Wann suche ich Nähe? Welche Anforderungen stelle ich an die Beziehungsgestaltung an mein Gegenüber? Denn, und das ist so wichtig bei den Bindungstypen zu verstehen, bestimmte Ansprüche kann ich an das Gegenüber gar nicht stellen, weil er oder sie es qua Bindungstyp überhaupt nicht erfüllen kann. Das heißt, ich muss mich mit diesem oder noch nicht genau erfüllen kann. Ich muss mich mit diesem Menschen irgendwo in der Mitte treffen über strukturelle Vereinbarungen, über Vereinbarungen, über Kommunikationsmittel und Arten, über bestimmte Fragen, die ich stelle. Auch meiner Chefin oder meinem Chef zu sagen, hey, weißt du was, für mich ist Anerkennung wichtig. Ne? Für die Führungskraft zu sagen, pass mal auf, ich bin nicht diejenige, die immer lobt. Solange ich nichts sage, kannst du dir bei mir immer sicher sein, dass wir okay sind und dass du on track bist. Ne? Also so rückversichernde Maßnahmen zu ergreifen, dafür möchten wir sensibilisieren.
Wir sind wirklich hier mit einer großen Mission unterwegs, kann man ja echt so sagen. Also wirklich, nehmt den Appell gerne an und schickt das auch außerhalb der Bubble oder wie man das nennen kann, die sich sowieso schon für Psychologie-Themen und Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Also die Leute, die da eher noch so ein bisschen zaghaft unterwegs sind. Gerade die wollen wir natürlich mit unseren Themen erreichen.
Und ich finde, dass es auch gerade im Arbeitskontext so wahnsinnig spannend ist, mal über den eigenen Bindungsstil hinauszudenken. Ne? Also wer sicher gebunden ist, dem kommt, wie Johann gesagt hat, eben vielleicht gar nicht in den Sinn, dass man ängstlich sein könnte oder dass man vermeidend ist oder so. Und da einfach mal zu spüren, okay, wie ist es eigentlich mit meinem Team? Ja, also was passiert denn eigentlich, wenn ganz viele ängstliche Menschen zusammenarbeiten? Dann halten die sich vielleicht auch manchmal zu lange auf, ne? Weil sie sich zu lange gegenseitig fragen, denkst du auch wirklich, dass das richtig ist und sollen wir nicht nochmal überprüfen
genau,
oder
da
so?
Da hat der sicher gebundene natürlich einen totalen Vorteil. Das ist denen vielleicht gar nicht immer bewusst. Das ist wirklich, in dem Buch wird das auch benannt als wie ein Glücksgriff fürs Leben, weil man damit einfach viel, viel stabiler, es gibt irre viele Korrelationen natürlich auch zu emotionaler Stabilität im Big Five, zu bestimmten Themen auch in persönlichkeitsdiagnostischen, psychologischen Verfahren, die logischerweise, wenn man sicher ist, dann geht man unbeschwerter durchs Leben. Und die Verantwortung kann hier natürlich sehr gut sein, dann eben empathisch zu reagieren auf andere, weil das ist ja genau die Kunst. Habe ich die Kapazität und die Energie, darauf dann überhaupt zu reagieren?
Voll.
Und das ist ja, wenn wir alle in unserem eigenen, sage ich mal, kindlich bis hin zu Autopiloten, die wir halt so im Stress alle anlegen, nur noch agieren, dann kommen wir nicht in Dialog. Und das ist ja unsere nächste Leidenschaft, auch dafür eben zu sensibilisieren, dass das wirklich auch der ganzen Welt also wirklich helfen würde, dass wir da einfach mal ein kurzes Spotlight hinwerfen. Heute sind es eben Bindungsstile. Das nächste Mal machen wir vielleicht ein anderes Feld. Aber das ist uns so wichtig. Es ist einfach ein Thema. Wer jetzt sagt, ah, finde ich irgendwie spannend, juckt mich aber nicht so, der kann ja auch eine nächste Folge sich raussuchen. Oder bei befreundeten Coachen und Psychologinnen, die wir ja auch alle kennen, gibt ja auch ganz tolle Podcasts mit Rangit oder uns. Ja, da kann man sich auch überall reinhören. Wir sind ja dankbar, wenn man einfach guckt und mehr in die Tiefe geht.
Und ich finde genau das vor allen Dingen so wichtig im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe. Und zum Beispiel für den ängstlich gebundenen Menschen, sich vielleicht auch mal so ein paar Strategien zu überlegen, wie man auch diese Beziehungs- und Bindungsangst und Unsicherheit in sich selbst abbauen kann. Ne? Also wenn du zum Beispiel mit zeitlichem Abstand zu Hause nach einem Arbeitstag dir einfach wirklich täglich mal aufschreibst, hey, was waren denn eigentlich die drei Sachen, die ich heute irgendwie gut gemacht habe und die mir gut gelungen sind, dann stärkt das ja schon dein Selbstwirksamkeitsempfinden, deine innere positive Einstellung zu dir selbst, ne? Dieses, ach, ich bin im Vertrauen, weil darum geht's ja bei Bindung, wie viel Vertrauen habe ich überhaupt? Und du kannst dir vielleicht auch mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammen mal vornehmen, dir das gegenseitig zu spiegeln und dich gegenseitig auch darin zu unterstützen, vielleicht mal deine Meinung ein bisschen lauter zu sagen in einem Meeting. Du könntest zum Beispiel auch die Strategie fahren, dir vor einem Meeting eine Liste zu schreiben mit mindestens 5 Argumenten, die du auf jeden Fall bringen möchtest, weil dann hast du dich schon mal so ein bisschen vorbereitet und Vorbereitung wirkt ja auch immer sicherheitsspendend, ne? Und genau wie Johann gesagt hat, man muss sich einfach innerlich überlegen, hey, ich als Kind habe mir ja nicht des Langen und des Breiten überlegt, wie entwickle ich nun meine innere Einstellung zur Bindung. Nein, das war meine Möglichkeit, mich zu schützen. Das war meine Möglichkeit, wie ich versucht habe, besonders viel Vertrauen in mich, andere und die Welt zu entwickeln.
Also mit einer Unsicherheit umzugehen, das finde ich dann immer auch so spannend. Und logischerweise hat das Umfeld, und das war ja auch deine Frage, Jalee, so toll, das hat ja nicht die Eltern oder die Menschen haben wahrscheinlich genauso gehandelt, wie sie es zu dem Zeitpunkt gut konnten oder das Wissen dafür hatten. Und heute haben wir ja eigentlich alle Möglichkeiten, Wissen zu generieren. Und jetzt dürfen wir manchmal daran partizipieren, dass es eben gewisse snackable Stunden, wie wir neulich gelernt haben, hier gibt, um sich damit zu beschäftigen. Wer sich darüber hinaus ja noch weiter damit beschäftigen gibt, es gibt ja tolle Angebote dafür. Und beim Thema Bindung ist es natürlich auch gut, wenn man vielleicht mal in Verbindung tritt mit einer Crowd, wo man sich dann vielleicht mal in einem mehrjährigen Wochenprogramm oder in einem Coaching oder in unserem Online-Kurs eben, der jetzt noch, glaube ich, gerade, hattest du es gesagt?
Man kann sich noch anmelden.
Und sich Ausdruck zu verleihen, wie du gerade meintest, finde ich total interessant, nämlich auch hinsichtlich der Selbstoffenbarung. Ne? Also wenn man in seinem Team vielleicht auch lernt, über sich selbst zu sprechen und einfach wirklich zu sagen, hey, manchmal bin ich unsicher, wenn es zu Entscheidungen kommt. Was mir helfen würde, wäre, wenn wir in einem Brainstorming XYZ vereinbaren oder wenn ihr mir das Versprechen geben könntet, dass wenn ihr nicht einverstanden seid, ihr wirklich was sagt. Für den vermeidenden Bindungstypen kann es auch total sinnvoll sein, sich im aktiven Zuhören zu üben. Ne? Also weil auch das natürlich schon dem Gegenüber ein Gefühl von Nähe gibt. Also aktiv zuzuhören, dann zu sagen, hey, was ich gehört habe, was du gesagt hast, ist Folgendes. Ne? Also sozusagen in der Verbindung zu bleiben, auch wenn man innerlich befürchtet, dass es irgendwie negativ sein könnte, weil man da ja auch neue Erfahrungen machen kann und es neu lernen kann. Ne? Und das, was wir einst abgespeichert haben und quasi als innere Anleitung für Beziehungen für uns formuliert haben, das muss ja heute gar nicht mehr so sein. Und manchmal ist es ja zum Beispiel, weil du mich nach ängstlichen Führungskräften gefragt hast oder ängstlich gebundenen Führungskräften, die haben häufig auch richtige Unsicherheiten, wenn sie zum Beispiel viele sicher gebundene Menschen in ihrem Team haben, ne? Weil die das manchmal direkt überfordert, dass sie sagen, oh, jetzt möchte ich aber noch das machen und hey, hier müssen wir doch mal vorpreschen und warum entscheidest du das denn nicht und so. Das kann die richtig einschüchtern, weil das quasi wie so ein Reenactment der früheren Erlebnisse ist, dass man sich irgendwie nicht sicher sein kann, wie reagiert das Gegenüber, ist es zu pushy, ist es zu abwesend, ne? So. Also da sich einfach wirklich ins Bewusstsein zu rufen, hey, wie bin ich, wie viel Mut kann ich auch aufbringen, über mich zu sprechen und das anderen zu offenbaren und welche Methoden kann ich anwenden, um die Beziehung in mehr Sicherheit gestalten zu können.
Genau, beim Vermeidenden, da ist auch, also mehrere Sachen noch spannend, das eine ist, dass die eine hohe Faszination haben, witzigerweise in der Erstbeziehungsgestaltung, also es gibt ja auch so Dating-Themen, da ist dann wirklich witzigerweise der Vermeidende, hat eine hohe Anziehungskraft, weil der im ersten Moment natürlich so stabil,
wirkt so unerreichbar.
Genau, und dann auch noch unerreichbar. Und weil du ja auch fragtest, wie fällt das überhaupt auf? Das kann natürlich auch sein, man wechselt wirklich alle halbe Jahr bis Jahr den Job, kann ein gutes Zeichen sein, aber kann auch sein, dass wirklich im CV einem irgendjemand fragt, sagen Sie mal, wie kommt es denn, dass sie eigentlich da und da weggegangen sind? Dann kann es natürlich auch sein, dass man sich gar nicht richtig in die Materie eingearbeitet hat oder gar nicht richtig ins Team oder gar nicht angemessen in der Unternehmenskultur, sondern eben dann geht, wenn es für einen eben sich vielleicht zu eben schon zu nah anfühlt.
Und die vermeidenden Bindungstypen, wenn du das wirklich in einer starken Ausprägung hast, dann neigst du natürlich als Führungskraft auch zu den Extremen, ne? Weil du ja auf Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ausgerichtet bist, kannst du auf der einen Seite einen recht starken Laissez-faire Führungsstil an den Tag legen oder auch einen autoritären, ne? Um zu wissen, hey, die Leute trauen sich dann gar nicht mehr, sich mit irgendwelchen Themen an dich zu wenden. Also du baust dann sozusagen eine möglichst hohe Schwelle auf, damit du auch in großen Teilen in Ruhe und alleine gelassen wirst. Und wenn du das als Teammitglied erkennst, dass deine Führungskraft so ist, dann eben auch den Mut aufzubringen und zu sagen, ich glaube, dass uns regelmäßige Check-ins gut tun würden, um eben gemeinsam auch ein Teamzusammengehörigkeitsgefühl zu kreieren und auch gemeinsam ein Gefühl für den Fortschritt eines Projekts zu kreieren.
Hat irgendjemand noch das Bedürfnis nach einem Schlusswort? Sonst würde ich jetzt diese Folge beenden. Wir haben hier richtig lange und ausführlich die Bindungsstile besprochen, aber das war uns, glaube ich, vorher auch klar bei so einem Thema, dass wir da ein bisschen länger uns mit beschäftigen möchten. Wir haben euch ja schon dazu eingeladen. Meldet euch bitte immer bei uns mit Themenvorschlägen. Wenn ihr merkt, irgendwo wollt ihr noch mal tiefer einsteigen, fragt uns einfach. Wir sind total offen und wir freuen uns natürlich auch über ganz viele Sternchen und Herzchen und was man sonst noch so alles verteilen kann. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.